Liebe Brüder und Schwestern, die sogenannten 12 kleine Propheten, diese Aussage ist häufig falsch verstanden. Die waren vielleicht klein wie ich auch, von Größe 1,65 oder 1,70. Und Bruder Mössinger, wir gehören beide zu dem Zachäus-Verein, wie er das öfters betont. Jawohl. Das wissen wir nicht, wie sie eigentlich ausgeschaut. Die sind nicht klein in Bedeutung, wie manche denken. Alle diese Propheten haben sehr zentrale Sache uns zu sagen. Und was wir versuchen heute Vormittag und heute Abend, ist in drei Kapitel, wenn wir durchkommen, und das ist nicht meine Zielsetzung ist immer in die Tiefe zu gehen, aber wenn wir durchkommen, werden Sie merken, dass alle die zentrale Themen, die 66 Kapitel von der längste Prophet, Jesaja, in Zephania, in drei Kapitel in Miniatur zu finden sind. Das ist die Zielsetzung dieser zwei Vorträge, eine Einführung in der biblische Prophetie. Wir beten. Gottes Richter über den Stolzen, Psalm 75. Wir danken dir, Gott, wir danken dir und verkündigen deine Wunder, dass dein Name so nah ist. Wenn meine Zeit gekommen ist, werde ich Recht richten. Die Erde mag wanken und alle, die darauf wohnen, aber ich halte ihre Säulen fest. Ich sprach zu den Ruhmredigen, rühmt euch nicht so, und zu den Gottlosen, pockt nicht auf Gewalt. Pockt nicht so hoch auf eure Gewalt, redet nicht so halsstarrig. Denn es kommt nicht vom Aufgang und nicht vom Niedergang. Nicht von der Wüste und nicht von den Bergen, sondern Gott ist Richter, der diesen erniedrigt und jenen erhöht. Denn der Herr hat einen Becher in der Hand mit starkem Wein voll eingeschenkt. Er schenkt daraus ein und die Gottlosen auf Erden müssen alle trinken und sogar die Hefe schürfen. Ich aber will verkündigen ewiglich und Lob singen dem Gott Jakobs. Er wird alle Gewalt der Gottlosen zerbrechen, dass die Gewalt des Gerechten erhöht werde. Amen. Wir lesen auf Zephania 1. Oh, Entschuldigung. Sie singen. You sing. You sing. You said, you're singing. It's an offer. An offer. We hope. They go. Die singen jetzt ein Lied. Ja, okay. Ja, das habe ich. Ja, das mache ich. Ich vergesse viel. Ich vergesse meine eigene Brille manchmal. Ja.
Changing his mind. He changes his mind from moment to moment. Heute Morgen ist der Nummer 10.
Nummer 10.
Hine Yeshua.
Hier ist Jesus.
Hier ist Jesus, das Heil Israel. In Hebräisch, das ist Hine Yeshua, Yeshua Israel, Hine Hu Hallelu, Hine Yeshua Ribon HaOlam, Hine Hu Hallelu. Anu kibalu Moshienu, ומחכים לנחמת ציון. לא נאבד את תקוותנו, נישא עינינו אל האדון. מציון תצא תורתנו, מציון מיקת צפון, על ציון ירד גואלנו, נצא מחול ונחוג הניצחון. הנה ישוע.
Yeshua, Ribon HaOlam,
Ich werde am liebsten am Anfang diese zentrale Themen besprechen, die zentrale Themen der Prophetie, die Sie sehr ausführlich in Jesaja 66 Kapitel und das Sie im kleinen Format in Miniatur in Zephania. Gottes Gericht erstens, Gottes Gericht und Zorn über sein Volk. Das ist sicher ein zentrales Thema aller Propheten, groß wie klein, Gottes Gericht und Zorn über sein Volk. Zweitens, die Gründung wegen dieser Zorn und Gericht, und das bitte vergessen Sie niemals, die Bibel kann in verschiedenen Arten gesamtbiblisch verstanden. Die Zweitafel Mose ist ein Leitmotiv. Die Verfehlung gegen Gott, die erste Tafel Mose und damit die Verfehlung im mitmenschlichen Bereich. Das können Sie auch heute urteilen an Predigen. Ich sage sofort innerhalb 5 Minuten weiß ich, ob ein Predigt biblisch ist oder nicht. Biblisches Predigt geht immer über die erste Tafel, die Beziehung zum Gott in Jesus Christus und aus das die Beziehung zu den Mitmenschen. Wenn man fängt an mit den Mitmenschen, das Humane und so weiter, dann ist man bei Humanismus und nicht bei ein wahres Judentum oder ein wahres Christentum. Es geht um die Zweitafel. Wer verfehlt gegen der Gott Israel, den wir als Jesus kennen, wird den mitmenschlichen Bereich fehlen. Und das geht durch die ganze Prophetie. Hurendienst, Baal gegenüber zum Beispiel. Und das führt zu Schinden des Nächsten. Und das geht durch die ganze Prophetie. Drittens, Gottes Urteil über Israels Feinde. Es ist sehr interessant, Gott ruft Israels Feinde zum Gericht gegen Israel. Aber wenn diese Feinde ihm nicht weiterhin gehören, wenn sie in Überheblichkeit, in Heidentum bleiben, dann werden sie ein noch schlimmer Gericht erleben als Israel. Das läuft. Gott pfeift und die Assyrer kommen. Gott pfeift und die Babyloner kommen. Aber dann kommt der Gerichte über die Assyrer und über die Babyloner in ihrer eigenständigen heidnischen Art. Auch wie sie zu weit gegangen ist. Viertens, die Verfehlung von den Oberen in Israel. Ob sie Könige sind, ob sie Propheten sind, die Heilspropheten, Prophetenschulen, die nicht die wahre Prophetentum vertreten. Und das sollen wir sehr bewusst darüber, die Schuld der Priester. Läuft auch die ganze biblische Prophetie. Die größte Schuld trägt die Priester. Das ist ein zentrales Thema des ganzen Alten Testaments und des Neuen Testaments. Denn wer ist zutiefst mitschuldig an die Kreuzigung Jesu? Die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Priester. Und wer hat diese Erbe verraten in die Zeit der Reformation? Eine Tradition, welche sich zu einem Priestertum geschaffen hat, die nicht mehr biblisch war. Und wer verfehlt am Ende der Tage? Die Priester des Wortes. Ich sehe hier eine Fortsetzung. Die jüdische Priester, die katholische Priester am Ende der Tage, wir, die evangelische. Eine Fortsetzung und eine Vertiefung. Wahr oder nicht wahr? So ist es. Der hat keine... Der Hammer. Nächste Thema. Durch die Verfehlungen von die Oberen geht es natürlich auf die Nicht-Oberen. Und die Vergeltung, denn Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit, die Verfehlungen wird immer treffen diese Leute in eine bestimmte Art, und zwar in die Art, in wen sie sich überhoben. Wer geschindet hat und Häuser von den Nächsten auf sich gerafft haben, er wird kein Haus mehr selbst haben. So zum Beispiel läuft doch die ganze biblische Prophetie, ob im kleinen Format, Zephania, oder im großen Format, bei Jesaja. Dazu der Weg zum Heil. Alle Propheten reden nicht nur Gericht, sondern auch Heil. Auch die strengste wie Amos bietet einen Weg zur Heil. Auch Zephania, eine der allerhärtesten, bietet einen Weg zur Heil. Der Weg zur Heil ist stiller zu Gott. Psalm 62, die nebenan, der Spruch, Konfirmandenspruch, meine beiden Kinder kommen aus Psalm 62, meine Stille, ich sei nur stiller zu Gott, der mir hilft. Spielt eine zentrale Rolle in Zephania. Rückkehr zu das Gesetz, zu der Gerechtigkeit Gottes, Umkehr, Bußreden, immer wird ein Weg zur Heil. Und dieser Heil erstreckt sich nicht nur in Gegenwart, sondern in Zukunft. Die Prophetie ist nicht Zukunftsrede. Das ist eine total falsche Verständnis. Prophetie geht jetzt. Wir reden jetzt zu das Volk. Die Propheten haben zu ihrem Volk. Die haben nicht für 2000 Jahre im Voraus zuerst geredet. Sie reden jetzt zu ihr Volk zur Umkehr. Und auch zu die Völker. Aus der Gegenwart kommt der Zukunft. Und Zukunftsprophetie spielt dann eine Rolle bei allen Propheten. Auch bei Zephania. Natürlich ein ganz kleines Format im Vergleich mit Jesaja. Zukunft. Der Weg Gottes wird nicht zu endgültigen Gerichten in Israel führen, sondern zum Heil in dem Messias. Und dieses Angebot wird dann für die Völker, die auch gerichtet werden, wegen der Verhalten gegen Israel, dieses Angebot wird dann für die ganze Welt. Heil jetzt in die Gerechtigkeit Gottes, in Stille zu Gott, in Rückkehr zu Gott, Heil auch in die Zukunft als Angebot für Israel und für die Völker. Und deswegen wird immer hingedeutet auf ein neuer Bund oder ein neuer Weg oder ein zukünftiger Weg. Es hat verschiedene Arten von Ausdrucksweise im Alten Testament. Es kann auch bedeuten ein neuer Anfang mit Israel. Und alle Propheten deswegen haben eine endzeitliche Dimension. Ich habe in meinem Buch über Jona und Micha gezeigt, wie Micha so zentral über die tausendjährige Friedensreich, so zentral über die Endzeit. Aber das Zentrum der Prophetie ist jetzt und hier. Die evangelische Tradition ist die prophetische Tradition. Melanchthon hat gesagt, Luther ist der größte Prophet unserer Zeit. Luther war kein Schwärmer, hat nicht diese dumme Visionen über die Zukunft. Das ist nicht Prophetie. Walter Flack hat das Blasphemie genannt worden. Und das ist keine schlechte Aussage. Luther hat nie was hingefügt zu Gottes Wort. Denn das ist nicht erlaubt hinzufügen. Steht deutlich geschrieben. Nicht darf hingefügt zu werden. Durch zusätzliche Vision und Eigenzweck und so weiter. Sondern Luther hat zu sein Volk gepredigt in Gegenwart. Umkehr. Und deswegen galt er für Melanchthon als der größte Prophet unsere Zeit. Prophet, weil die Propheten, das Zentrum der Prophetie ist Gegenwart. In dieser Tradition wollen wir beide bleiben. Die katholische Tradition ist die priesterliche Tradition im Alten Testament. Sehr interessant. Ein katholischer Christ hat mich gefragt über diese Themen. Diese Person muss schreiben über ein Verständnis des Priesterlichen. Ich habe gesagt, kommen Sie zu einem Jude, er wird Sie informieren. Denn das ist Ihre priesterliche Tradition, nicht wahr? Die ganze priesterliche Vermittlung der Tradition vom Alten Testament ist in die katholische gegangen. Jetzt sehen Sie die zentrale Themen der Prophetie. Jetzt fangen wir mit Zephania und schauen wir, wie weit wir kommen. Okay? Es gibt sicher andere Themen, aber die sind zentrale Themen. Oh, noch keine Themen. Historischer Rückblick. Hesekiel, sehr zentral. Alle die Propheten sind große Historiker und große Dichter. Merkwürdigerweise, ich bin Historiker und Dichter, aber Prophet nicht in diesem Sinn, ja. Die sind alle große Historiker und große Dichter. Das Wort kommt von Gott. Gott heißt auf Griechisch Poetas, der Poet, der Schöpfer. Und die haben einen Blick von der Vergangenheit, denn wie soll man der Gegenwart das Volk verstehen ohne der Vergangenheit? Wie kann man das deutsche Volk verstehen ohne alles, was im positiven, negativen Sinn in die deutsche Geschichte passiert ist? So, ohne das redet man im Blauen, sagt man, ja, ohne Sinn. Da ist immer ein historischer Rückblick, um die Gegenwart fest zu verstehen. Und aus der Gegenwart kommt dann ein Blick zu der Zukunft. Zentrum ist jetzt, hier und jetzt. Dies ist das Wort des Herrn, das geschah zu Sophanien, des Sohn Kushis, des Sohn Gedalias, des Sohn Amaias, des Sohn Hiskias, zur Zeit Hoseas, des Sohn Amons, des Königs von Juda. Erstmal das Wort. Wort ist zentral. Gott redet durch das Wort. Michelangelo hat eine sehr grundsätzliche Fehler gemacht in seiner großartigen Schöpfung, wo der Hand Gottes, die fängt an in 1. Samuel, der Hand Gottes. Herrliches Bild, wie auch Grünwalds wunderbare Bild über Johannes, der Teufel, der auf Jesus sieht als der Gekreuzigte. Johannes war längst tot, als Jesus gekreuzigt. Total unbiblisch, aber tiefer Sinn. Das Wort. Warum ist das Wort zentral? Durch das Wort hat Gott die Welt erschaffen. Durch das Wort, die Verdrehung des Wortes, hat Satan Gottes Heilsplan in Unordnung anscheinend geschafft durch die Urgeschichte, der Sündenfall, der Weg von Gott. Durch halbe und Viertel Wahrheit, nicht durch direkte Lügen, steckt immer ein bisschen Wahrheit und viel Unwahrheit in, was Satan sagt. Sonst könnte er nicht verführen, wenn das eine blanke Lüge wäre. Nur bei Goebbels geht das zu blanke Lüge, ja, ja, das ist eine Steigerung, ja. Der Prophet ruft zur Umkehr, zur Buße durch das Wort. Das Wort ist Fleisch geworden durch Jesus Christus. Das Wort ist gegenwärtig unter uns. Der Heilige Geist bewegt sich nicht durch Visionen, durch besondere Erlebnisse, durch Zungenrede oder was man will, sondern allein durch das Wort. Das ist ein Grundsatz der Reformation und ein biblischer Grundsatz. Es geht hier um Wort. Das Wort kommt. Und dann wird vierfach erklärt. Vierfach, warum? Von Herkunft. Denn es geht, ich bin nicht in die Zeit Zephanias, Ende des 7. Jahrhunderts, vor der babylonischen Exil, ich bin nicht David Jaffin, sondern ich bin Davids Sohn von George Jaffin. Grandson von Barney Jaffin, bis die Barney Jaffins Vater weiß ich nicht, wer das war, aber der war im Ghetto. Und die Juden vergessen es allzu gerne über die Ghetto-Existenz. Ich habe keine Ahnung, wer das war, mein Urgroßvater. Auf jeden Fall, meine Identität ist nicht ich, sondern bis ins vierte Glied. Das ändert sich nicht im Neuen Testament, sondern im Alten. Und ich sage Sie auch eine zentrale Sache. Die Entwicklungen in die Bibel passen im Alten Testament, nicht im Neuen. Die Neuen ist die Erfüllung von dieser Entwicklung im Alten Testament. Fast jedes zentrale Thema im Neuen Testament kann ich zeigen, wie dieses Thema sich entwickelt hat im Alten Testament und dann ihre Vollendung in Jesus Christus fand. Und das ist das Faszinierende. Wir denken so schablonhaft, das ist Alten Testament, Alten Bund, jetzt ist Neue Testament, Neuen Bund, etwas ganz Neues. Es ist nicht was ganz Neues. Es ist eine Erfüllung des Alten. Und in der Erfüllung des Alten ist was Neues entstanden. Beides. Beides. Und diese beiden Blicke sollen wir niemals vergessen. In der babylonischen Exil passiert was ganz anderes. Und das sagt in Ezekiel in Kapitel 18, nicht sehr lang nach diesem Text. Da gab innerhalb einer Familie Streit. Einer hat der Götze der Babyloner angebetet, einer hat der andere Gott, andere hat der Gott Israel, einer hat versucht, beide zu bringen zusammen. Und da war Streit innerhalb der Familie. Und dann kommt das Wort zu Ezekiel, Kapitel 18, die Luther mit vollem Recht ins Zentrum gestellt hat. Wir kommen nicht in Gericht wegen, was unsere Eltern tun. Und wir werden auch nicht gerettet, sondern durch was uns, in Bezug zu unser Glaube und aus unser Glaube unser Tun. Dann bin ich nicht mehr der Sohn von meinem Vater. Mein Vater wird gerichtet nach seinem Tun, nach seinem Glauben, nach seinem Tun. Ich total unabhängig von ihm. Ein neues Identitätsverständnis, die fängt nicht mit Jesu Zeit an, sondern innerhalb des Alten Testaments. Hier sind wir immer noch bis ins vierte Glied. Wir sind noch nicht in die babylonische Zeit. Das ist kurz vor die babylonische Ende des 7. Jahrhunderts. Haben Sie verstanden? Das ist sehr, sehr wichtig, diese Thema. Wer ich bin, meine Identität. Und was sind die Worte zuerst? Kommt Zephania in eine Zeit von Not, sind auch berühmte und gute Könige hier. Josias, neben David sicher der beste König, die Israel je gehabt hat. Trotzdem, das erste Wort Gottes ist Gericht, denn das ist, was kommt jetzt auf Israel. Nicht das letzte Wort, das war sehr schön, der Schluss gestern Abend. Das letzte Wort ist anders, es ist nicht Gericht, sondern Trennung, Gericht und Heil. Ich will alles von Erdboden wegraffen, spricht der Herr. Absolut Gerichtsaussage. Warum? Warum das richtende Wort? Das ist das Thema, mein letztes Buch, die Propheten unserer Zeitgenossen, wo Stefania auch ausgelegt da ist. Vollständig ausgelegt. Warum kommt Gericht am Anfang? Warum ist Gericht so zentral? Denn Gericht ist der Weg zu Gnade und nur über Gericht. Wenn ein Pfarrer kommt und predigt zu ihnen, schau die liebe Leute an. Ah, die sind nett und gut und sind gläubig und sie tun immer das Richtige. Er predigt euch ins Gericht. Das ist keine gnädige Rede. Bonhoeffer redet über die billige Gnade. Jeder von uns braucht das richtende Wort, denn das Wort richtet uns, dass wir nicht im Endgericht kommen. Es führt uns zum Heil. Und es muss klar und deutlich und ungeschminkt sein. Und wenn das nicht so ist, dann predigen wir nicht Gottes Wort. Denn die Zielsetzung, das richtende Wort, ist Gnade. Gnade geht nur über Gericht. Ich gebe euch das zentralste Beispiel, Kreuz. Glauben Sie, dass Kreuz nur Gnade ist? Wir sind alle Gottesmörder. Wir haben ihn am Kreuz gehängt. Rembrandt malte ihn in der alten Pinakothek, die jetzt zu ist. Man muss in die neue Pinakothek das so sehen. Er malte ihn ein junger Mann, der gerade keck und frech Jesus am Kreuz genagelt hat. Guckt uns an, wir sollen klatschen. Das ist ein Selbstbildnis von Rembrandt. Er versteht, um was es geht. Die beste Passionslieder, Krüger. Paul Gerhardt und Krüger, die miteinander gut zusammengearbeitet, geht immer, du gehst dieser Weg des Kreuzes und ich lebe mit die Welt und Lust und Freude und ich gehe meine Wege. Ich habe dich am Kreuz gebracht. Gottesmörder, das sind wir alle. Das ist Gericht. Aber in dieses Gericht antwortet Jesu mit der Weg des Evangeliums. Nur ins Gericht. Ich kenne kein Wort, der nur ein Gnadenwort, ohne dass das Gericht davor vorhanden ist. Richtig? Gottes Sohn und Gottes Gnade, das sind nie zu trennen. Und wer predigt diese süße Art, diese Hollywood-Art? Ah, die liebe Leute. Und bleibt nur so, wie ihr seid. Ihr predigt euch ins Gericht. Weil ihr kommt nicht zum Gnade durch so eine geschmierte Rede. Ihr kommt zum Gnade nur durch das richtende Wort. Deswegen Gottes Wort ist da als Gericht. Nicht nur, weil wir Gericht verdient und Israel wird Gericht erleben. Und wir auch. Sondern, dass wir Umkehr tun und dass wir den Weg zum Heil, zu Gnade in ihm finden. In dieser Hinsicht ist die Botschaft des Alten und Neuen Testament überhaupt nicht anders. Ich habe gesagt zu der Pfarrer, der mich getauft hat, Willi, habe ich gesagt, wie verstehst du das prophetische Wort von Gottes Sohn und das Evangeliumswort von Gottes Liebe? Und er hat die Antwort gegeben, der er weiß, meine Antwort auch ist. Die sind zwei Seiten zu die gleiche Münze. Die sind nicht entgegengesetzt. Das ist Alttestament, das richtende Wort, und das ist Neutestament, Gottes Liebe. Nein, das ist beide Alt- und Neutestament, beides. Der Weg zu Gottes Liebe geht über Gottes Gericht, der uns von unserer Irrwege wegbringt. Wissen Sie, ich gehe auch Irrwege. Aha. Und wissen Sie, Petrus auch. Was ist passiert mit Petrus da am See Genezareth? Als Jesus sagt, er soll hingehen, er zweimal, hat der Auferstandene zweimal gesehen, mindestens bis dann. Und er geht Fisch fangen und kann nicht fischen, kann nicht fangen. Ende von Johannes Evangelium. Und er kennt Jesus nicht mehr. Weil er geht zurück zu seiner alten Tätigkeit und seiner alten Person, nicht wahr? Nach alles, Kreuz, Auferstehung und alles. Und wenn das mit Petrus passiert, und das passiert mit Jaffin und bestimmt auch mit Mörsinger, denn wir stehen alle in dieser Gefahr. Das kann bei jedem von ihnen, diese Gefahr. Deswegen brauchen wir das Wort, das uns richtet. Der natürliche Mensch, wie Luther ihn nennt. Dass wir in Demut zum Evangelium, zu Gottes Liebe und Gnade kommen kann. Diese Härte ist notwendig, um zu die Liebe zu kommen. Und wer nur predigt über Gottes Liebe, weiß nicht, was Gottes Liebe ist. Diese geschmierte, der süße, nette Liebe Jesu, die Püpplein in die Krippe, der alles vergibt. So hat mir ein doppelter Ehebrecher gesagt, Gott ist nur Liebe, hat er gesagt. Wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Die Gerechtigkeit Gottes und die Liebe Gottes ist eine unzertrennliche Einheit. Gottes Gericht und Gottes Gnade. Gehen wir weiter. Ich merke, ich werde nicht das ganze Stefania schaffen, diese zwei. Ja? Aber wir wollen in die Tiefe gehen. Mich interessiert nicht Vollständigkeit. sondern in die Tiefe gehe. Ich will alles von Erdboden wegrafen, spricht der Herr. Hat er das Recht dazu? Ja, weil er hat alles geschaffen. Wer alles geschaffen hat, hat das Recht, alles zu zerstören, wenn er will. Und wir haben das verdient. Warum lässt Gott das Böse zu? Meine Frau arbeitet auf dieses Buch von mir. Meine Antwort ist, das ist eine heidnische Frage. Die Grundfrage ist, warum ist er immer noch gnädig? Wir haben es gar nicht verdient. Weder Heiden noch Juden noch Christen. Das Wort ist gekommen und die Menschen wollten lieben, dass Dunkelheit haben. Das Licht ist da und sie gehen weg vom Licht. Wir haben es gar nicht verdient, diese Gnade. Wie Luther sagt, allein aus Gnade. Unverdientes Gnade. Was sind die 10 Plagen? Genau die Zeichen Gottes Gericht, dass er das Recht hat zu zerstören, alles was er geschaffen. Pflanzliche Leben, tierliche Leben, menschliche Leben, Lebenselement des Kosmos selbst. Ich will Mensch und Vieh, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer wegraffen. Schöpfungsaussage. Menschen und Vieh, Mensch und Tiere, die Vögel im Himmel, die Fische im Meer, oben und unter, umfassend. Ich will alles wegraffen, die arme Fische und die arme Vieh wegen uns. Ich will zur Fall bringen, die Gottlosen. Ja, ich will die Menschen ausrotten von Boden, spricht der Herr. Und Vielfahrer sagt, oh, sowas kann man nicht predigen. Gott ist nur Liebe. Gott ist nur gut. Alles geht auf Liebe. Unsinn. Gottes Liebe ist eine harte Liebe, ein brennender, eifernder Liebe. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft aus Ägypten herausgeführt hat. Du sollst kein Gott neben mir haben. Ich bin dein Herr und Heiland, Jesus Christus, der euch aus der Knechtschaft der Sünde herausgeholt hat. Ihr sollt kein Gott neben mir haben. Und wir haben einen schlimmeren Götzendienst heute als jemals in Israel. Die häufige Irrlehre zu linken und zu rechten, die okkultes Denken, die New Age Denken, das Denken, ich werde über Gott verfügen, durch meine Verstand oder durch meine Gefühl. Das Wort schmeckt gleich von beide Enden, das hat mein Wastel gewusst. Wastel war klug. Gott erduldet kein Nebenbühle. Lassen wir das uns sehr klipp und klar sagen. Ich predige nicht Gericht. Ich predige Gericht, um den Weg zur Heil zu kommen. Wer nur Gericht predigt, weiß nicht von der Liebe Gottes. Wer nur um die Liebe Gottes predigt, predigt seine Gemeinde ins Gericht. Denn die sind nicht zu trennen. Und das ist ein biblischer, alt- wie neutestamentlicher Einheit. Jesus, was ist Jesu erste Botschaft? Buße. Lesen Sie in Markus Evangelium. Kehret um und tut Buße. Das Reich Gottes ist nah. Gericht ist die Voraussetzung für Gnade. Und wir müssen durch Gottes Wort gerichtet, dass wir zu seiner Gnade kommen. Ich will meine Hand ausstrecken gegen Juda, gegen alle. Das gab damals nur Juda. Die 10 Stämme sind längst zerstört, Ende des 7. Jahrhunderts. Gegen alle, die in Jerusalem wohnen und will ausrotten von dieser Stadt, was von Baal noch übrig ist, dazu die Namen der Götzenfeffen und Priester. Was ist Baal? Wissen Sie, es gibt 3 zentrale Götzen in der Bibel. Der Tanz um den goldenen Kalb, Baal und Kaiserkult. Es ist sehr merkwürdig und ich predige in ein Deutschland, wo ich kenne die deutsche Geschichte. Ich bin promovierter Historiker, ich habe über deutsche Geschichte an der Uni Vorträge gehalten, ich kenne mich gut aus. Die Deutschen haben alle diese 3 Götzen eins nach dem anderen angebetet. Heil Hitler, das ist Kaiserkult. Nicht in die biblische Reihenfolge, sondern ein bisschen umgekehrt. Dann zurück, Tanz um der goldene Kalb, das war bei uns in Bayern, als ich da 61 einzog in Oberbayern, Tanz um der goldene VW. Die ist jetzt gekommen, jetzt ist der VW da und man hat auf eine ungeteerte Straße, jeden Samstag kommt dieser Tanz. Da kommt Seife, da kommt Wasser, man tanzt rum, da um der goldene VW, ja. Ja, dies war die goldene Zeit, nicht wahr? Und dann, heute ist es Baal. Was ist Baal? Die Götze von Lust. Sex, Rauschgift, Alkohol. Ist nicht alles verkehrt, was der Papst sagt. Er hat ein sehr deutliches Wort in Manila gesagt über den Missbrauch von Sex, Alkohol und so. Das ist Baaldienst. So ist es. Wir leben jetzt mit die schwerste Götze, mit wem Israel nie fertig war. Das läuft durch das ganze Alte Testament, dieses Baal-Problem. Lust statt Liebe. Warum brechen die Ehe zusammen? Man sucht immer mehr Lust. Was wird vorgeführt? Nicht Liebe. Sicher gibt Lust innerhalb der Liebe. Wir sind nicht gegen Sexualität. Schagall malt das besser als jeder andere, nicht wahr? Wir sind nicht gegen Sinnlichkeit. Das ist eine falsche. Die puritanische Auffassung ist total falsch. Aber in die richtige Zusammenhang. Und das ist in die Ehe. Wo es ein Teil der Liebe ist und nicht ein Baaldienst ist. So ist es. Und dann, was kommt an der Reihe? Götzen, Pfaffen und Priester. Wir. Das muss ernst genommen sein. Das war eine Lieblingsaussage von Luther, die Sautheologen. Das kann man heute auch benutzen, aber ich bin vorsichtig. Ja, ja. Und die auf den Decken anbeten des Himmels her, die es anbeten und schwören, doch bei dem Herrn und zugleich bei Milkon. Eine Vermengung, Synkretismus nennen wir das, zwischen der wahre Gott und Götzen. Was war das in Assisi, wo der Papst gerufen hat, Vertreter aus aller Glauben, jeder soll zu seinem Gott anbeten, nicht wahr? Wie ist es in der Weltkirche? Wir brauchen nicht über die katholische Kirche schimpfen. Wir können nun mit uns selbst anfangen, wo es noch viel schlimmer ist. Drevermann ist Katholik, aber er spricht unsere Pfaffen noch viel mehr als die katholische. Ich habe in einer katholischen Kirche zu Ja der Bibel gesprochen und der Priester hat zu mir gesagt, wir haben hier jemanden von Jesu Hintergrund, der will uns zeigen, Jesus als Jude. Warum brauchen wir dann einen Drevermann? Das soll man nicht ablehnen, eine Einladung in eine katholische Gemeinde, oder?
Nein,
nein, ich predige nur Jesus. Kein Wort über Maria oder Heilige oder so. Das kriegt man nicht von Jahwe. Ich bin sehr evangelisch. Aber wir haben vier Brüder und Schwestern unter katholischen Christen, wo Jesus im Mittelpunkt ist. Aber viele. Diese Vermengung. Wir wollen Gott und wir wollen noch was dazu. Wir wollen Kreuzesheil, aber wir wollen die besonderen Gaben haben. Das Evangelium ist nicht genug. Wir wollen ein volles Evangelium. Das geht sehr in diese Richtung. Ich will mehr. Ich will mehr entweder in Bezug zu meiner Eigensucht oder in Bezug, ich bringe andere Glaube. Da kann ich dann etwas mit Buddhismus oder Hinduismus in Richtung Stille und Nirvana in diesem Sinn und so weiter. Diese Vermengung, Bahai, das ist das klassische Beispiel. Eine Mischung aus allem möglichen Glauben. Judentum, vor allem Islam, aber auch Christentum, alles dabei. Oder Hinduismus, Jesus ist auch eine Götze. Eine Götze, nicht ein Gott, sondern eine Götze unter vielen. In Hinduismus. Auch Islam. Jesus ist ein minderwertiger Prophet, nicht wahr? Im Vergleich mit Mohammed. Gott verlangt nur ich. Und die enge Beziehung hier zwischen die Ehe und das erste Gebot, das wird in ein zukünftiges Buch von mir, die kommt jetzt, dieses Buch. Die Bezug zwischen Ehe und die eine Beziehung zu ein Gott. Gott ist ausschließlich. Nur er ist Gott. Es gibt kein Gott außer mir. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr ist eins oder einer. Kein anderer. Nicht zu. Wie in der Baalzeit mit Elia. Das ist 100% aktuell. Alles hier ist aktuell. Die Bibel ist absolut aktuell. Es geht um Gegenwart. Und die von dem Herrn abfallen und nach dem Herrn nichts fragen und ihn nicht achten. Oh ja, Jesus war ein guter Mensch unter anderem. Die extreme Bultmann-Theologie unserer Zeit. Jesus ist ein guter Mensch unter anderem, wie Gandhi oder andere. Und dann, in die Begründung des Gerichts, die Ansage des Gerichts und die Begründung, weil das ist ein gerechter Gott und er muss sein Gericht begründen, dann gibt er ein Gegenweg, eine Antwort auf Gericht. Seid stille vor Gott, dem Herrn, denn des Herrn Tag ist nah. Da spricht uns undirekt, unwahrscheinlich direkt an. Sei stille zu Gott. Wie sollen wir stille zu Gott sein? Was wir nennen unsere stille Zeit, wo wir gehen weg von den Menschen, nehmen die Bibel, lesen wir ein bisschen die Tageslosung oder was man will in der Bibel und man denkt nach in Stille nach Gott. Man sucht sein Wort. Ich gebe euch eine andere Art, Stille zu Gott zu sein, von wen ich von Martin Luther gelernt habe, als die junge Luther. Bevor ich einen Vortrag halte oder predige, ich bete ohne Worte, in Stille. Und wissen Sie wie? Ich stelle mich unter den Kreuz Jesu. Immer mein Gebet geht, Jesu geht durch die Massen in Jerusalem, Kreuz auf seinen Schultern, und er kommt dann zum Kreuz, und ich komme und gehe auf den Knie vor ihm, mit seinen segenden Händen über mich, ohne Worte, sondern von Bild. Bild. Menschen erleben Bild, bevor sie Worte erleben. Worte sind zuerst kunstlich gelernt, dann spielen sie eine zentrale Rolle. Das Bild, das ist nicht ein Mysticismus, das ist Kreuzestheologie in die letzte Tiefe. Luther hat das ständig getan. Uns unter, das ist nicht eine Vereinigung mit Jesu, katholischem Mysticismus, man will sich emporheben, sondern genau das Gegenteil. Man geht auf den Knie. Und alle Gedanken gehen weg, alle meine Gedanken. Und ich habe nur den Kreuz und den Segen vor mir, in meine Niedrigkeit. Das ist nicht unevangelisch, Bruder Mörsinger, oder? Nein, nein. Das ist, wie ich stille zu Gott bin, wie die junge Luther, der große Luther. Stille zu Gott, durch das Wort, abgeschieden, keine große Angebe, man sei Halleluja, und diese fürchterliche Angeberei unter schwärmerischen Kreisen. Bevor ich gewusst habe, was das alles war, was soll als New Yorker Jude was wissen, ich war eingeladen, habe keine Ahnung, was das war. Und ich sag, liebe Gemeinde, und ein sprang auf und sagt, Amen. So, ich guckte ihn an, sehr erstaunt, wie ich das erste Mal ein Eichhörnchen springen gesehen habe, mit erstaunter Blick. Und ich sagte zu ihm, wissen Sie, nehmen Sie jetzt Platz, und am Schluss, wenn ich fertig bin, wenn ich Amen sagen, dann dürfen Sie auch Amen sagen. Aber jetzt habe ich mein Predigt zu machen. Ja. Unwahrscheinlich die Angeberei der Christen in vieler Art, mit Frömmigkeit, sich Schau zu machen für die Leute, das ist nicht, was Jesus von uns haben will. Er will Demut. Weg von die Leute, zu die Stille des Herrn. Nicht gesehen zu werden. Denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet und seine Gäste dazu geladen. Schlachtopfer bedeutet Gemeinschaft, Opfer hier, in wen es geteilt wird zwischen Priester, Opfernte in Bezug zum Herrn. Wen hat er vor zu schlachten? Sein eigenes Volk. Hören wir die Bibel ein bisschen vor. Die Härte und die Direktheit. Sein Volk und auch die Feinde. Das ist eine Schlachtopfer. Ihr habt keine Gemeinschaft mit mir gesucht. Mir geopfert, was mir gehört. Sondern ihr wollt, dass alles euch gehört. Und ihr vermengt das mit Götzendienst. Deswegen dieses Schlachtopfer wird die Ungemeinschaft verdeutlichen. Die Gemeinschaft, die ihr nicht angenommen habt. Das ist ein ernstzunehmender Gott. Verharmlosen dürfen wir niemals. Luther kämpfte. Ich habe das in einen Spruch hier geschrieben. Eine Gedanke, die mir absolut zentral geworden ist. Luther rang wie damals Jakob um einen gnädigen Gott. Aber ist heute seine Heiligkeit für uns nicht mehr wert als ein gestohlener Segen. Luther rang wie damals Jakob um einen gnädigen Gott, aber ist heute seine Heiligkeit für uns nicht mehr wert als ein gestohlener Segen. Wir reden nur über die Liebe, der Segente, der nette Gott, die Püpplein in die Krippe. Das ist ein ernstzunehmender Gott und sein Tag ist nah. Ist nicht ein Tag, den man herbeiwünschen soll, wenn man nicht gläubig ist, denn es wird ein Tag der Finsternis und nicht des Lichts für denen. Das ist ernst. Und seine Gäste dazu eingeladen. Und am Tag des Schlachtopfers des Herrn will ich heimsuchen, die Oberen und die Söhne des Königs und alle, die ein fremdländisches Gewand tragen. Immer wieder hat Israel versucht, sich zu retten durch Verbundenes mit verschiedenen Völkern, vor allem mit Ägypten. Ein Frieden mit Ägypten, das war der typische Weg gegen die Babyloner. Jetzt haben wir einen Frieden mit Ägypten. Gott will, dass wir total abhängig auf ihn. Und nicht auf fremde Götzen und fremde Mächte und Kräfte, denn er ist der Allmächtige. Alle Macht gehören ihm. Und diese Schlachtopfer, die er vorbereitet hat, ist auch der gekreuzigte Jesu. Ein Gericht über Juden wie Heiden, über die ganze Welt als Gottesmörder. Und dann die Angebote des Gnade. Und auch will ich zur selben Zeit die heimsuchen, die über die Schwelle springen, die ihres Herrn Haus füllen mit Rauben und Trügen. Immer wieder diese Themen. Läuft doch die ganze Prophetie, weil ihr Baal anbetet, weil ihr vermengen der Glaube an den Gott Israel, seine Ausschließlichkeit, wird es in Bezug zu Mitmenschlichkeit in Verderben gehen. Warum ist so viel unethisch und unmoralisch unter uns heute? Weil das kein Gottesbeziehung und kein Ehrfurcht für Gott. Die 10 Gebote, wer interessiert sich heute für die 10? Ein Zeitensprung, das ist was interessant. Eine junge Frau kann beweisen, dass sie noch attraktiv ist für Männer, wenn sie zu einem anderen Mann geht. So liest man in die Zeitschriften. Hm? Abtreibung, Ehebruch. Alles an der Reihe, Ehebruch und Mord, das sind die Gebote, die Jesus in den Mittelpunkt stellt, wo David verfehlt hat. So ist das. Und Rauben und Trügen, wie viel Unehrlichkeit. Ich habe gelesen, 65% der deutschen Bundesbürger sagen, man soll seine Steuer nicht ehrlich ausfüllen. Aber ich fülle es so ehrlich, ich kann. Ich muss sagen, es ist ungeheuer kompliziert für einen Ausländer, diese ganze Sache, das zu machen. Aber sie finden, wenn man nicht die Regierung geschindet hat, das Finanzamt, dann ist man nicht klug.
Hm? Die sind jetzt Weltmeister da drin.
Die Deutschen.
Deutschland ist Weltmeister,
ja,
im Betrügen bei den Steuererklärungen.
Ja, das glaube ich, ja. So ist es, wo Raub und Stehlen als klug betrachtet wird. Was ist Abschreibung in die Schule? Wissen Sie, ich habe gesagt unter dem Gebot, du sollst nicht stehlen zu meinen Konfirmanden. Abschreiben in die Schule, das ist Stehlen. Die waren entsetzt, weil sie alle tun das. Hm? Und man soll nicht einander helfen. Das ist Mithelfe zu stehlen. Und was ist passiert? Eine ging nach Hause und sagte zu seinem Vater. Der Vater Jaffin hat gesagt, ich darf nicht mehr abschreiben. Und was hat der Vater gesagt? Ich habe das gehört. Der Vater hat gesagt, hören Sie immer, was der Vater sagt. Und dann kommt das wichtigste Wort auf Deutsch. Aber. Hören Sie immer, was der Vater Jaffin sagt. Aber. Wenn du zufällig neben Philipp sitzt, der ein Einzelmann hat, und dieser Bursche hat ein Fünf immer gehabt, und zufällig deine Augen auf seinem Blatt da sieht und zufällig eine Antwort, das kann nicht gestohlenes sein. Hm? So schlau sind wir geworden. Hm? Jawohl. Es fängt in kleinste Dinge an. So viel wird gestohlen, ich habe erlebt, eine junge Mutter sagte mir, meine Tochter habe ich neue Handschuhe gekauft und die sind gestohlen. Und ich kaufe neue Handschuhe und die sind auch gestohlen. Wissen Sie die Antwort, was ich gegeben? Geben Sie ihr die alte, die werden nicht mehr gestohlen. Und das ist passiert. Zur selben Zeit spricht der Herr, ich will euch eines klar machen über Prophetie. Die Zeitbegriff ist nicht unser Zeitbegriff. Das ist nicht richtig zu sagen, hier kommt Ezekiel 5 und dann kommt Ezekiel 6. Und das ist nicht wie die Bibel zu lesen. Es gibt zwei Zeitbegriffe. Es gibt Gottes Zeit und es gibt Menschenzeit. Zu der Zeit, zu Gottes Zeit. Gott steht über die Zeit. Er hat die Zeit angefangen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. In sein Reich gibt keine Zeit. In dieser Sekunde, in Gottes Augen, hat er die Welt erschaffen und die Antichrist getötet. Denn Gott steht über die Zeit. 1000 Jahre sind ein Augenblick für ihn. Einstein hat bewiesen, dass mit absoluter Geschwindigkeit, die mehr als Lichtgeschwindigkeit, gibt keine Zeit mehr. Es bleibt still. Das ist Gottes Zeit. Wir leben aber unter der Zeit, in der Zeit. Gott gibt uns in sein prophetisches Wort, ob das Offenbarung, ob das Zacharia, ob das Zephania oder was, nicht eine Art zu sagen, jetzt kommt die Reihenfolge, jetzt wird das sein. Das steht nicht uns zu und keine von uns weiß die Reihenfolge der Wiederkunft Jesu, aber keine von uns. Denn 1000 Jahre sind nur ein Augenblick für ihn. Ich kenne Psalmen, wo eine Vordeutung von Kreuz dasteht und danach, Psalm 118, Palmsonntag. Hm? Vorher, in der gleichen Zahn. Vorher kommt Kreuz und nachher kommt Palmsonntag. Gottes Zeit ist nicht zu reimen mit menschlicher. Gott hat einen Heilsplan, aber wie man sagt, kein Heilsfahrplan. Das ist richtig. So vorsichtig mit derselben Zeit. Ich habe in einem Psalm, Psalm 110, In die Gemeinde ausgelegt, erste Ankunft, zweite Ankunft, beide Ankunft. Das sehen wir im Rückblick. Für Israel gibt nur eine Ankunft, die Wiederkunft Jesu. Das ist eine merkwürdige Sache. Paulus sagt uns, er hat ein Binde über die Augen der Juden gesetzt. Einzelne Juden, sie haben ein paar von uns merkwürdige Typen. Ja, wir sind alle merkwürdige Typen, wir Judenchristen, wir sind jedes anders, jeder hat einen anderen Blick. Es gibt, und jeder hat einen anderen Auftrag. Deswegen sind wir Christen geworden. Für das Volk bleibt eine Binde über die Augen. Zwar die erste Christen waren alle Juden. In kürzester Zeit aber ist es so eine heidnische christliche Kirche. Heidnisch bedeutet antisemitisch. Eine heidnisch-christliche Kirche geworden. Eine Binde bleibt über Israel, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Und wenn Jesus wiederkommt, er kommt nicht für die Christen. Denn das ist sicherlich wahr, wir werden vorher entrückt, 1. Thessaloniker 4. Er kommt für die Juden als Volk, um sein tausendjähriges Friedensreich zu taufen. Zur selben Zeit, vorsichtig mit dieser Zeitbegriff. Wir leben unter die Zeit, das bedeutet Sterblichkeit. Er steht über die Zeit, weil er unsterblich ist und weil er die Zeit geschaffen hat. In sein Reich gibt keine Zeit. Das sind auch die alte Frage, die Christen, wie kann man sagen, am dritten Tag auferstanden, wenn er Karl Samstag in den Totenbereich war, was ist eigentlich passiert? Man kann das nicht zusammenreimen in menschlichen Sinn, weil das ist göttlicher Sinn und die steht viel höher als wir. Wissen Sie, mein Dackel, der liebe Wastel, der 3 Jahre jetzt tot ist, der stand näher zu mir in seiner Wahrnehmung als ich zu Gott. Wir gehören beide der 6. Tag. Gott gehört der 7. Tag und die ganze Schöpfung. Er versuchte mich zu verstehen. Ich habe eine lebende Bibel. Wir haben uns sehr lieb gehabt, außer wenn er mich gebissen hat. Das hat er mehrmals getan. Eine liebe Hassbeziehung. Und ich habe eine lebende Bibel gehabt. Und der Wastel hat immer geschnuppert. Und eines Tages, als ich weg war, kam ich nach Hause und die ganze Bibel war buchstäblich zerrissen worden. Dort mein Dackel. Warum? Er wollte mich verstehen, was in Gottes Wort in dieses Buch für mich so wichtig war. Es hat ihm nicht wie Honig geschmeckt, wie bei Hesekiel. Nein. Aber so ungefähr ist unsere Entfernung von Gott. So viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken und Wege. Gedanken und Wege haben mit Zeit zu tun. Wege, man geht Wege in der Zeit. Als eure Gedanken und Wege, als eure Zeitbegriff. Wir verfügen nicht über Gottes Zeit. Wir verfügen nicht über Gottes Geist. Glaube bedeutet, Herr, dein Wille geschehe, nicht gib mir, was ich haben will. Glaube bedeutet, dass er den natürlichen Menschen uns tötet, dass wir lebendig unter seiner Führung, wir kennen nicht den Weg zu seinem Reich, genauso wenig wie die Israeliten den Weg durch die Wüste kannten. Total abhängig auf den Herrn. Das ist Glaube. Oder, Bruder Mössinger? Das ist Glaube. Dein Wille geschehe. Total abhängig auf dem Herrn. Nicht, Herr, tue mir, was ich haben will. Mein Wille geschehe. Heile mich, tu mir ein Wunder. Das ist eine Gegensetzung von Evangelium. Und genauso der Such, Gottes Heilsplan in unser Verfügnis zu stehen. Und das wird kommen. Ich würde eingeladen, so eine riesen pietistische Gemeinde, Gottes Heilsplan auszulegen. Was kommt next und next und next? Ich habe gesagt, fragen Sie Jesus. Ja, finde es nur ein kleiner Pfarrer. Das gehört, ihm gehört die Zeit, ihm gehört die Ruhm, ihm gehört die Ehre und die Macht, ihm gehört die Wahrheit. Da sind wir in Demut hinter ihm gehen, denn er ist die gute Hirte, er geht uns voraus. Zur selben Zeit, spricht der Herr, wird sich ein lautes Geschrei erheben von Fischtor her, Jerusalem, und ein Geheul von der Neustadt, und ein großer Jammer von den Hügeln, er geht bis Jerusalem. Heule, die ihr Mörser wohnt, denn das ganze Krämervolk ist dahin und alle, die Geld wechseln, sind ausgerötet. Interessant, die Juden waren kein Krämervolk. Wer war die Krämervolk im Nahen Osten? Die Phönizier, Libanon. Nicht wahr? Wir waren kein Krämervolk, wir sind das geworden. Und die Kirche hat einen Stempel darauf gemacht, in wen wir als Geldhändler erlaubt waren, weil die Christen, das war zu gut für einen Christ, das zu tun. Und dann hat man in Notzeit die ganze Bevölkerung gegen die Juden aufgehetzt, weil sie Geldhändler. Wer hat uns zu Geldhändler gemacht? Die Kirche nochmal. Hat uns zurück in eine alte Sünde. Und das ist eine sehr interessante Sache mit Zionismus. Eine zentrale Aussage des Zionismus, dieser Krämer-Jude, Die Geldjuder wollen wir vernichten. Wir wollen zum Boden. Wir sollen Handwerker sein, was für häufig nicht erlaubt war in christlichen Ländern. Wir wollen Bauer sein. Wir wollen das Land wieder aufbauen. Wir sind kein Krämervolk mehr. Wer sind die Krämervolk geworden? Gucken Sie ein bisschen rum. In Deutschland, in das Land der Banken, der Schweiz, in England und so weiter. Das ist eine sehr, sehr merkwürdige Sache, dass die, die uns als Krämervolk abgestempelt haben, sind Krämervolk geworden, oder? Das ist sehr interessant. Das ist auch Vergeltung. Vergeltung. Zur selben Zeit will ich Jerusalem mit der Lampe durchsuchen und aufschrecken die Leute, die sich dort nichts aus der Ruhe bringen lassen. Ich kann predigen, was ich will. Und Bruder Mössinger bestimmt auch und viele andere. Und die Eltern von den Konfirmanden sagen, lass der Pfarrer, geh zu den Gottesdienst und am Schluss kriegst du die schönen Geschenke und Feier. Wer halt bis ans Ende wird selig, ja? Das ist die weltliche Verständnis dieser Text, ja? Nichts bringt ihnen aus die Ruhe. Nur das Gericht. Menschen kommen zum Glauben nicht wegen des Schönen, wegen der schönen Schöpfung. Wunderbar, das ist ein aristokratischer Blick hier, wirklich wunderschön. Menschen kommen nicht zum Glauben durch die Schönheit der Natur, durch die Liebe. Die kommen zum Glauben, weil sie geschlagen sind. Weil der Mensch nicht in Ordnung ist. Weil sie ihren Mann oder Frau verloren haben, in Orientierung ist dahin. Weil sie selbst Krebs haben und keinen Sinn haben für die Zukunft und was das alles ist. Weil das Dichten und Tragen des Menschenherzens ist böse von Jugend an. Vor und nach der Sinnflut. Das ist das Traurige. Wir brauchen ständig das richtende Wort und das persönliche Gericht, dass wir den Weg zum Retter finden. Weil der Richter spricht beides. Gericht und Rettung. Und das ist der Herr Jesus. Zur selben Zeit will ich Jerusalem mit der Lampe durchsuchen. Das geht ein bisschen weit mit Calvin. Calvin in seiner Blütezeit in Genf, im Calvinismus, da gingen die Ältesten zu schauen, wer in welchem Bett geschlafen hat abends, ja. Die gingen mit der Lampe durch, ja. Das geht ein bisschen zugesetzlich weit, ja. Das werde ich nicht empfehlen. Und man wird manche Erschrecken erleben wahrscheinlich, wenn man das tatsächlich tut, mit der Lampe. Aber Gott sieht, Gottes Licht, der doch leuchtet. Und aufschrecken die Leute, die sich doch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Er bringt ans Licht. Wenn er nicht das ans Gericht jetzt bringt, dann wird es ein Gericht das tun. Dann ist es zu spät. Und sprechen in ihr Herz, der Herr wird weder Gutes noch Böses tun. Das bedeutet, er ist kein Herr. Lass ihn machen. Er tut weder Gutes noch Böses. Wir entscheiden. Ihre Güter sollen zum Raub werden und ihre Häuser verwüstet. Sie werden Häuser bauen und nicht darin wohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und keinen Wein davon trinken. Vergeltung. Gerade wo man gesündigt hat, gerade da wird man entblößt. Man schindet, dass man ein neues Haus bauen kann. Und das Haus wird von den Babylonern weggenommen und man wird vertrieben sein. Die Vergeltung Gottes und die gilt. Wir sind nicht da zu vergelten, aber Gott tut das. Deswegen sollen wir überlegen, was Strindberg am Ende seines Lebens, er hat ein merkwürdiger Glaube, aber war ein Christ. Er sagt, alles kommt zurück. Er ist der Vater der modernen Theater, der größte Dramatiker des modernen Zeit. Alles leer, auf die leere Bühne gelegt. Er hat gesagt, alles kommt zurück zu uns am Ende. Entweder jetzt oder ins Gericht. Deswegen sind wir Juden erzogen. Ich bin immer erzogen, David. Überlegst du, was du ein anderer antust, denn du hast das verdient, wenn einer dich so antust. Und das soll sehr wichtig für uns. Aber der Weg zu dieser Verständnis der Vergeltung im zweiten Tafel, im mitmenschlichen Bereich, geht über die erste Tafel. Weil wir gottlos geworden sind, weil die Ausschließlichkeit Jesu Christi und sein Heil sogar in die Kirchen in Frage gestellt ist, ist die Türe aufgemacht zu Schinden, zu Unehrlichkeit, zu Vermengung von Wahrheit und Unwahrheit im mitmenschlichen Bereich. Und das bedeutet der Weg zu der richtende Gott. Lasst euch genügend an meine Gnade, spricht der Herr zu Paulus. Er hat ihn gerichtet, dein Pfeil in Fleisch, dass er sich nicht überhebt. Je größer die Gaben, die wir haben, je größer der Gefahr. Der Gefahr zu denken, ich kann machen, was ich will, der Herr steht zu mir. Wir sind die Kinder Abrahams, was kann uns passieren? Ich bin ein getaufter, konfirmierter Christ, was kann mir geschehen? Lass uns niemals vergessen, denn Gott, mit dem wir zu tun haben, ist der gerechte Gott und seine Gerechtigkeit ist der Weg zu seiner Liebe. Denn wer mit ihm lebt und bewusst unter seine Gebote lebt, aus seiner Kraft, denn er hat die Gebote im Geist erfüllt, das können wir nicht, wir nur fleischlich gebunden an die 10 Gebote. Wer so lebt mit der gerechte Gott und lebt nicht im gesetzlichen Sinn, du sollst und du musst, sondern aus Liebe zu der Liebende, zu Christus, der hat den Weg gefunden. Und dieser Weg ist der einzige Weg, der zu Zukunft führt. Denn Christus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das bedeutet, ich bin Tora. Denn Tora gilt als die Wegweisung zum Leben und ewige Leben und die Weisheit Gottes. Ich bin Tora, an mich wird alles gemessen. Und er sagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Amen, wir beten. Ja, Herr Jesus, wir wollen dich als unser Herr annehmen. Wir sind nicht danach zu fragen, nach deinen Wegen, nach deinen Gerichten. Wir sind nicht da zu fordern, gib mir das, ich will das erleben, ich will das von dir haben. Du rufst uns zu Gehorsam, zu Nachfolge. Und wir wissen, der Gott, den wir nachfolgen, ist der Allmächtige, der Gerechte, der Weise und der Liebende. Und wir wissen, dass wenn wir dir nachfolgen, dass du uns immer wieder neue Kraft und Führung geben werden in der Not. Denn in dir ist Freude in allen Leiden. Herr, gib uns die Kraft, immer wieder neu stiller zu dir, zu dein Kreuz, zu dein Heil zu werden, auf dich zu hören und nicht auf unser Eigensinn. Amen.
Amen.
Ich sag was über die Bücher. Soll ich jetzt oder später?
Ja, am besten gleich.
Ja. Okay. Mir ist das Allerwichtigste bei einem Vortrag offen gesagt, dass etwas bleibt. Ich packe viel in meine Vorträge ein. Und wenn jemand gefragt wird, was hat Jaffin geschwätzt letzte Mal, da werden sie sagen, da ist etwas über Gott richtet. Ja, und vielleicht noch ein paar andere Sachen, aber 15% wird es meistens nach 2 Wochen. Deswegen schreibe ich Bücher. Und mir ist wichtig, dass was bleibt. Mein Auftrag ist biblische Vertiefung durch das Alte Testament. Denn ich bin überzeugt, dass wenn wir Jesu verstehen, wie Jesus sich selbst versteht, natürlich, ich kann nicht in die Fülle, was Jesus in sein Selbstverständnis, aber durch sein Bibel, das Alte Testament, ich bin nicht gekommen aufzuheben, sondern zu erfüllen. Was zu erfüllen? Das Alte Testament, es gab kein Neues. Wenn wir diesen Bezug zum Alten Testament zurückgewinnen, kommen wir zu einem viel reicher und viel tieferen Sinn von Jesus und damit von das Neue Testament. Bruder Mössinger, das stimmen Sie zu. Ja, irgendwann, wenn er nicht zustimmt, dann wird er gleich rausspringen. Ich kenne ihn gut. Ja, ich kenne ihn gut. Ja, ich bin genauso. Wir sind sehr ähnlich, ja. Zachäusverein, jawohl. Ja. Folgende Bücher habe ich da, nur dass Sie wissen. Diese Vorträge sind alle in das Buch Die Propheten kommen. Unsere Zeitgenossen, in die Stuttgarter Nachrichten haben sie ohne die Komma geschrieben. Die Propheten unserer Zeitgenossen, das ist nicht was. Die Propheten kommen unsere Zeitgenossen. Die biblische Prophetie in der Aktualität für uns heute. Da wird behandelt Habakkuk, Sefanja und Malachi, 3 sehr wenig bekannte Propheten. In ein zweites Buch geht es um Jona, der kleine Prophet im großen Wald, und Micha, vollständig ausgelegt. Jona 1 ist die Sturmstellung. Punkt um Punkt in die Tiefe ist die Sturmstellung vorweggenommen. Die direkte Beziehung da. Schauen Sie bei Micha, ich habe in Liebenzell in Meisenbach ein Seminar über Micha. Vielleicht mache ich nächstes Mal Micha hier. Das ist eine faszinierend. Micha auch vor allem in Bezug zu endzeitlicher Israel. Micha 4, das ist ein faszinierender und total unter Christen, total unbekannt, wird nicht gepredigt. Diese 2 Bücher kann man als Zuhörerpreis viel billiger kaufen, weil ich hier bin. Wer eingeschlafen ist, der muss Vollpreis bezahlen und der kann dann zu mir kommen. Ja. Ich will was Neues zeigen. Hab ich Sie das gegeben? Nein. Ich gebe Sie das am Schluss. Ich schreibe jetzt Sprüche. Einer, normalerweise ist die Propheten unserer Zeitgenossen 19-achsig, es kostet ihnen 15 Mark. Und die Propheten, kleine Propheten im großen Wahl ist normalerweise 14-achsig, es kostet ihnen 12 Mark. Ich mag nicht über Geld sprechen, das ist nicht meine Art, wir sind kein Krämervolk mehr, aber ich rede über die Bücher. Okay, das sieht man da draußen. Ja, okay. Ich bin jetzt mit Sprüchen beschäftigt. Ein Bruder sagte mir, als ich in einer Bibelschule in Norddeutschland sprach, wir brauchen Sprüche. Headlines. Schlagzeilen. Dass die Menschen dort einfach ist getroffen. Ich lese euch ein bisschen aus dieser Eichhörnchen. Sprünge hier. Ich habe gestern gesucht, die Eichhörnchen. Wenn sie hören, dass Jaffin kommt, dann hüpfen die immer weg. Das ist das Problem. Ja? Hier zum Beispiel, ich lese sie ein paar von meinen Eichhörnchen-Sprüngen. Wir sollten im Gespräch bleiben, meinte die Spinne zu der festgefangenen Fliege in ihrem Netze. Gefährlich, ja? Oder schauen wir hier. Was ist der Unterschied zwischen einem Menschen und einer Statue? Der Mensch denkt, dass er ewig bleiben wird. Die Statue, weil sie nicht zu denken vermag, bleibt tatsächlich, wo sie ist, manchmal sogar fast ewiglich. Ja? Sind eine ganze Reihe von solcher, oder hier, die Rosen öffnen sich wie von einer unsichtbaren Hand her, so will ich dein Wort empfangen. Das sind 55 Sprüche. Hier, so dass mein eigener Schatten bricht, ich gebe euch ein paar, die haben auch Bilder dabei. Er schaute mich an, wie er gelernt hat, Jude, geldgierig, schlau und gefährlich. Aber dann schaut er mich nochmals an, um zu sehen, was er wirklich gesehen hat. Haben Sie kapiert? Manche, die muss man 2-3 Mal lesen. Das ist, ich will in die Tiefe gehen. Oder hier. Realistisch sollen wir sein, behaupteten sie. Ja, das habe ich oft genug gepredigt am Grab. Ja. Oder die. Ohne dich, meine liebende Frau, würde mir mehr als nur meine Rippe fehlen. Ja, das sind die 2 Spruchbände. Dazu sind 2 Gebetsbücher. Meine Frau betreut eine alte Frau, eine sehr kluge Frau, die in großer Not ist. Sie hat ihr gestern Abend, ich zitiere, sie hat gesagt, ich lebe nur von Gottes Wort und von das Gedichtband von ihrem Mann, von unsichtbarer Hand. Ich kriege immer neue Kraft. Meine erste Gabe, ich bin Lyriker. Wenn man mir fragt, was ich bin Dichter. Und das kommt in alles, was ich schreibe. Ich habe 4 Gebetsbücher geschrieben, 2 liegen da draußen. Eines sehr poetisch, ich heiße schließlich David, nicht wahr? Ich heiße David, ich bin ein Hebräer, ich bin ein Lyriker, ich habe eine dunkle Haut. Und wie David habe ich eine schöne Gestalt gehabt, als ich jung war. Ja, das ist wahr. Ja. Das sind 2 Gebetsbücher, gucken Sie die an. Ich will, dass Gebete, mit wem man leben kann. Das ist ein Problem in unserem Kreis. Wir leben nur von freiem Gebet. Ein freier Gebet ist wunderbar, aber es ist weg, sofort sie gebetet ist. Wir brauchen Gebete, mit wem wir leben können. Vor allem dem Psalmen. Aber es gibt wunderbare Gebete von Bonhoeffer, von Gerson, vielleicht etwas von der kleine David. Schauen Sie diese 2 Bücher von unsichtbarer Hand gezeichnet und mein theologisches Gebetsbuch. Greif zu deiner Ernte, wo ich erkläre, was kein Zeichen ist. Ich weiß sehr genau, wie Sie das ausgeschaut haben. Ich beweise das. Ich erkläre, was hintersteckt zwischen Salomos Trennung von diesem Horenkind. Das bedeutet die Trennung sein eigenes Reich durch Horendienst, seine Vorausdeutung. Das ist prophetisch, ohne dass er selbst weiß, was dahinter steckt. Er wird das lernen. Gucken Sie die an. Wer interessiert sich für Kunst als Verkündigung? Ich habe auch Kunstgeschichte mit großen Kunsthistorikern. Ich liebe Kunst. Ich bin nicht gegen Kultur wie manche Christen. Meine Frau hat gestern Abend gearbeitet über einen Aufsatz über Einführung in christliche Kultur. Da ist ein Buch da von Rembrandt als Verkündiger. Es geht um christliche Kultur als Verkündiger und Van Gogh und Gauguin. Und das ist alles, was ich zu sagen habe. Die Puste ist ausgegangen. Ja, wollen wir um den Segen bitten? Oder haben Sie noch was zu sagen? Gibt noch ein Lied?
Wir singen noch was.
Sie singen was, okay.